Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir reden heute mit einer Karrierekennerin. Sie ist Co-CEO von Kienbaum und weiß, was und wen die großen und kleinen Firmen und Konzerne am Jobmarkt suchen. Besonders spannend ist ihr Blick auf die Generation Z. Was möchte und was kann die Jugend wirklich? Was ist dran am Faul- und Fordern-Klischee? Unser Gast verrät, was Headhunter wollen und wie sie ticken und gibt Lifehacks zur Gehaltsverhandlung und dem perfekten Lebenslauf. Und ganz zum Schluss erfahrt ihr noch, wie man in ihre Kartei kommt. Ein Gespräch mit Bibi Hahn. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 20. April und Herr Moritz, bist du hier mal bei uns in der Samstagsfolge und da gehen die Märkte so richtig in die Knie. Ich lese hier gerade noch die schlechteste Woche des Jahres und das kann man nur voll unterstreichen. DAX, da geht's ja noch einigermaßen, minus 1,1%, aber der S&P 500 minus 3,05%. Und jetzt kommt es, Nasdaq 100 minus 5,4%.
Ja, hallo Nando, ich fühle mich auch so ein bisschen wie ein schwarzer Schwan.
Ein schwarzer
also
Schwan.
Also nicht gut, nein. Schwarzer Schwan. Ja, es hat ordentlich gekracht, gerade nochmal zum Ende der Woche hin am Freitagabend. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber ich bin eigentlich mit noch einem einigermaßen guten Gefühl nach Hause gefahren von der Arbeit und danach ging es dann vor allen Dingen in Amerika nochmal richtig nach unten. Und da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Wenn man jetzt mal so auf die Werte guckt, der DAX, da gab es einen absoluten klaren Verlierer. Das war Sartorius mit minus 19%. Sowas erlebt man bei Firmen im DAX nun wirklich nicht oft, also echt heftig. Auch Rheinmetall diese Woche nicht besonders gut unterwegs, minus 7% und auch Infineon minus 6% hat ordentlich was abbekommen. Ganz oben thront Adidas diese Woche, da scheint zumindest das Olympia-Outfit der deutschen Olympioniken gut angekommen zu sein, beziehungsweise nicht schlecht angekommen zu sein. Das war in der Vergangenheit auch schon mal anders.
Ich glaube ja, er ist ein anderer Faktor, ne?
Ja, sag.
Ich sag nur Nagelsmann. Nagelsmann ist, jetzt ist die Euphorie endgültig da. Wir sind quasi Europameister, Moritz. Also ich meine, jetzt hat er sich committed. Alle haben gedacht, er geht zu Bayern, er bleibt Nationaltrainer. Und ich meine, was soll uns jetzt noch stoppen? Jetzt sind alle hinterm Trainer, hinter der Mannschaft, hinterm Team. Also ich glaube, das steckt womöglich auch hinter dem Adidas Plus. 14% muss man sagen. Das streicht natürlich tatsächlich heraus. Ansonsten, ja, schauen wir mal auf die amerikanischen Märkte kurz. Da gibt's schon noch ein paar deutliche Gewinner. United Airlines beispielsweise plus 23%, United Health plus 14%, Paramount Global plus 13%. Aber wenn wir dann auf die Verlierer gucken, haben wir teilweise die Woche auch schon gesagt, Super Microcomputer minus 21%. Und dann haben wir sie schon, die ganz Großen, die auch die Indizes dann vor allem am Freitag auch in die Knie gezwungen haben. Also Tesla.
Ja, ganz Tesla, voran Tesla. Genau. Ja, Tesla. Auch in den letzten Wochen schon schlecht oder schwach unterwegs. Das wäre noch verkraftbar. Aber mir bereitet vor allen Dingen so ein bisschen Nvidia Sorgen. Minus 13,5%. Die Zahlen diese Woche von ASML waren okay, aber der Ausblick für die Branche war wirklich schwach und das scheint sich jetzt zum Ende der Woche echt nochmal niedergeschlagen zu haben. Also da bin ich gespannt, wie es nächste Woche weitergeht, aber das werdet ihr dann am Montag, du und Daniel, sicherlich ausführlich analysieren.
Wobei ich bin eigentlich optimistisch, weil das ist natürlich jetzt ist mal eine echte Enttäuschung mit ASML da gewesen in diesen voll hoch bewerteten Halbleitersektor. Dann geht's natürlich mal runter. Bei Nvidia haben wir ja eigentlich immer drauf gewartet, wann setzen die denn mal wirklich richtig zurück? Also mal zweistellig. Also das ist ja nie passiert. Und ehrlich gesagt, so richtig, mein TSMC hat richtig gute Zahlen geliefert. Also ich weiß nicht. Also ich würde mich nicht wundern, wenn es da nächste Woche eine deutliche Gegenbewegung gibt. Aber schauen
wir mal. Und es schlägt vielleicht die Stunde der Sparpläne Richtig. Wer regelmäßig alles auf Aktien hört, weiß natürlich, dass dies auch die Chance ist, billig die Aktien einzusammeln. Ein Hinweis vielleicht noch, heute Nacht hat das Bitcoin-Halving stattgefunden, aber auch darüber werdet ihr sicherlich am Montag nochmal ausführlich sprechen, du und Daniel.
Genau, wir könnten natürlich theoretisch auch die Nasdaq 100-Werte vortragen. Da sieht es aber auch nicht viel besser aus. Netflix hat es jetzt wirklich unter der Woche unterm Strich 11% minus erwischt, obwohl die Zahlen ja wirklich auch echt okay waren. Aber da lass uns da gar nicht mehr so viel Worte drüber verlieren. Relativ miese Performance muss ja auch mal sein. Aber wir haben heute ein Thema, da könnt ihr, oder legt doch einfach euer Depot mal fürs Wochenende beiseite. Ich meine, das macht jetzt eh wenig Freude und da kann man sich einfach mal um andere Einnahmequellen kümmern, nämlich um die Karriere, ja, und die Karrierechancen, Gehaltschancen und so weiter und so fort. Und da haben wir heute eine Gästin, sagt man eigentlich Gästin? Nee, Gästin.
Ja, Thema Gendern wird vielleicht auch ein Thema werden.
Aber ich sag mal, wir haben eine Expertin hier zu Gast, ja, das ist einfacher. Und das Thema hat dich ja auch ziemlich beschäftigt die letzten Tage, lieber Moritz. Du hast hier bei uns bei Welt einen ziemlich, ja, ich würde sagen, viel beachteten Essay zum Thema Gen Z geschrieben. Da geht es ja auch viel um Karriere und Generation und Arbeitsmarkt. Und ja, der hat hier für Aufsehen gesorgt. Also du bist perfekt vorbereitet.
Ja, die Gen Z ist ja eins meiner Leidenschaftsthemen. Das mag daran liegen, dass ich ihnen alterstechnisch auch sehr nah bin. Also je nach Definition sagt man, die Gen Z beginnt so ab Jahrgang 1997 oder Jahrgang 95. Ich bin Jahrgang 93 und damit definitiv noch kurz davor. Und es fällt uns ja immer sehr, sehr leicht, die Gen Z so ein bisschen als faul und fordernd abzustempeln. Und das mag vielleicht auch stimmen, das werden wir gleich mit unserer Expertin klären. Aber ich habe mir eigentlich mal angeguckt, woher eigentlich dieser Frust kommt, die Gen Z so mit sich trägt. Warum sie vielleicht eher faul und fordernd sind und wenig dazu beitragen, das Land nach vorne zu bringen, so zumindest das Klischee. Und ich kann das in einer gewissen Weise verstehen, weil die wirtschaftlichen Aussichten, die Gen Z so vor sich sieht, die sind wirklich, wirklich schlecht. Also es gibt ein Interview von einem Kollegen, Dennis Sand, mit einem Generationenforscher, der das auch nochmal dargelegt, dass die Aussichten nicht besonders gut sind. Und früher galt ja ein bisschen der Grundsatz, dass es den Kindern besser gehen wird als ihren Eltern. Und dieser Grundsatz, muss man ehrlicherweise sagen, der gilt nicht mehr. Das kann man ganz gut am Traum vom Eigenheim erzählen. Wer kann sich in der Generation nach uns oder auch in meiner Generation eigentlich diesen Traum vom Haus im Grünen noch erfüllen? Das können die wenigsten. Da braucht man altes Geld, also Erbe für. Ansonsten wird es schwierig. Auch die Renten sind alles andere als sicher. Und da kann ich schon verstehen, wenn viele sagen, wofür arbeite ich eigentlich noch? Ne? Da kommen noch internationale Krisen dazu. Und dann hat man so ein Gesamtpaket, das nicht wirklich motivierend ist. Also die Gen Z hat es nicht besonders leicht und macht es auch anderen Generationen nicht leicht, sie zu verstehen. Und da trifft sich's ganz gut, dass wir heute einen Gast bei uns haben, der genau diese Generation und ihre Wünsche kennt und auch eine Expertin für den Arbeitsmarkt ist. Unser Gast ist heute Dr. Bibi Hahn. Sie ist Co-CEO von der Personalberatung Kienbaum und seit 20 Jahren in dieser Branche tätig. Und wer, wenn nicht sie, kann uns die Welt der Gen Z erklären.
Meine Güte, hast du jetzt eigentlich deinen ganzen Essay hier nochmal vorgetragen?
Nein. Der ist noch viel, viel länger. Ich habe jetzt nur wirklich die wichtigsten Punkte genannt. Aber das muss man, glaube ich, einmal machen, um zu verstehen, warum die Gen Z so tickt, wie sie tickt.
Also ihr merkt, Moritz, es heißt, es ist natürlich gut, da habe ich quasi gleich zwei richtige Experten hier. Wir sagen ja immer, wir geben ja immer so einen kleinen Cliffhanger hier, was das Gespräch angeht. Und wir haben sehr, sehr gute Durchhörquoten hier bei unseren langen, langen Samstagsfolgen. Manchmal bewundere ich mich selbst. Aber diesmal, das müssen wir an dieser Stelle schon mal erwähnen, weil wir diesen Hardcore-Nutzwert sozusagen, diese richtigen Lifehacks, die kommen dann eher nach hinten aus. Das ganze Gespräch ist spannend, keine Frage, aber ihr müsst unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, weil da kommen so Sachen wie kommt man in ihre Headhunter-Kartei? Was ist, sie sagt nochmal einmal zum Thema, was ist denn eigentlich so richtig unverschämt bei Gehaltsverhandlungen? Also was geht quasi gar nicht? Also viele spannende Headhunter-Insights hier von unserer Expertin, von Bibi Hahn, und deswegen sagen wir herzlich willkommen, Bibi.
Hallo.
Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist, hier bei uns im Studio in Berlin. Und wie immer ist es ja hier Tradition in unserem Podcast, dass sich unser Gast eine Minute lang in einem kurzen Elevator-Pitch vorstellt. Wir gucken auf die Uhr. Los geht's.
Also ich bin Bibi und ich liebe das Wasser. Deswegen lebe ich in Potsdam. Da kann ich nämlich viel Zeit an dem Wasser, auf dem Wasser und unter dem Wasser verbringen. Und von meiner Passion her bin ich Unternehmensberaterin und stolze Co-CEO von Chiembaum an der Seite von Fabian Chiembaum. Das jetzt seit 2,5 Jahren. Und in der Beratung bin ich allerdings schon seit dem Jahr 2000 in unterschiedlichen Beratungshäusern. Das heißt, ich habe jetzt fast 25 Jahre Erfahrung mit allen möglichen Kunden, Klienten aus diversen Branchen zu unterschiedlichen Projekten, um die Arbeitswelt attraktiv zu machen, um Personal fair zu behandeln, um die Organisation modern aufzustellen. Und das ist genau das, was ich machen möchte. Und es bereitet mir riesige Freude, Unternehmen auf Transformationsreisen zu begleiten. Weil in Transformation sind eigentlich alle unsere Klienten. Sei es das Businessmodell, die Organisation, die Prozesse, die Personalsysteme. Und am Ende des Tages rankt sich alles darum, Potenzial in Fortschritt zu verwandeln, und zwar auf individueller und organisationaler Ebene. Und das treibt mich an, jeden Tag, und bereitet mir große Freude. Im Übrigen nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für unsere eigene Organisation. So bin ich nicht nur auf Kundenprojekten aktiv, sondern habe auch eine Führungsrolle inne, und auch daran habe ich große Freude und bin jetzt sehr gespannt auf unseren Talk.
Das war knapp über eine Minute, aber ich würde sagen, noch im Rahmen. Eine Sache, die ich...
Ich möchte noch vorher was wissen.
Okay, du möchtest.
Also was macht man in Potsdam bitte schön unter Wasser?
Ja, kannst du schwimmen gehen, schnorcheln gehen.
Kann man schnorcheln? Das ist nicht viel zu trüb?
Naja, nicht, wenn du eine schöne Taucherbrille auf hast.
Okay, also du bist... Taucherin bist du nicht?
Oder doch, bin ich auch.
Okay. Also vielseitig. Ich habe auf deinen Lebenslauf natürlich geguckt. Jetzt sind wir hier schon wie im Personalgespräch. Und da fiel mir auf, du bist Co-CEO, hast du auch gerade selber gesagt.
Ja.
Aber Co-CEO steht bei dir nicht für Chief Executive Officer, sondern für Chief Empowerment Officer. Das musst du mir erklären oder uns.
Oder bist du beides?
Also in allererster Linie sind Fabian und ich Co-Empowerment Officer. Weil wir fest daran glauben, dass das ein Erfolgsgarant dafür ist, dass die Mitarbeiter sich entfalten können und sich wohlfühlen in ihrer Arbeit bei uns, mit Kollegen, aber auch mit Kunden zusammen. Deswegen versuchen wir ihnen Handlungsfreiraum zu geben, Verantwortung zu übertragen, Vertrauen zu schenken, und deswegen nennen wir uns Empowerment Officer. Ab und zu sind wir natürlich auch für sowas wie Governance und Definition von Prozessen verantwortlich. Das würde dann eher so Richtung klassischem Co-CEO fallen.
Okay, wissen wir das auch. Wir fallen mal gleich mit der Tür ins Haus, Bibi. Unser Thema, was uns ja sehr umtreibt, unsere Hörer, unsere Hörerinnen, überhaupt das ganze Land, das tobt ja irgendwie gefühlt sehr. Also seit ein, zwei Jahren, würde ich sagen, tobt eine echte Generation Z-Debatte. Und deswegen bist du ja auch hier, weil wir einfach mal wissen wollen, wie denken denn die Profis über diese Generation und all diese Klischees, die sie sozusagen umgibt. Also es ist ja gewissermaßen so, die sind irgendwie, na, faul will ich nicht sagen, aber wenig leistungsbereit, haben besondere Ansprüche.
Stichwort Vier-Tage-Woche.
Genau, Stichwort Vier-Tage-Woche und so weiter. Was würdest du sagen, was ist da dran?
Also Nando, das Thema beschäftigt uns natürlich auch, weil es einfach wirklich, wie du sagst, jeden unserer Kunden beschäftigt. Mhm. Und ich sehe es ganz genauso wie du. Faul und, was hast du noch gesagt?
Ja, wenig leistungsbereit.
Faul und fordern, genau.
Ja, das habe ich nicht gesagt. Ich zitiere natürlich sozusagen die Öffentlichkeit. Aber wie gesagt, dieser fehlende Leistungswille und gleichzeitig die hohen Ansprüche, die man sich ja im Zweifel leisten kann, das wirst du uns erklären noch, weil dieser Arbeitsmarkt das quasi hergibt. Aber ja, das ist schon so dieses, ich will es mal jetzt erstmal als Vorurteil in den Raum stellen.
Ja, also das Thema ist vielschichtig und ich freue mich drauf, dass wir da auch einen Moment dran bleiben können. Also als erstes würde ich mal sagen, ich glaube auf gar keinen Fall, dass die Generation Z faul ist. Das empfinde ich ganz anders, und wir können auch später gerne nochmal die ein oder andere Studie bemühen, die ich dazu mitgebracht habe, die auch das belegt. Was die Generation Z natürlich kann, ist, durch den demografischen Wandel ist sie in einer gewissen Position, Stichwort Arbeiterlosigkeit, Forderungen zu stellen. Aber daraus kann man ihr ja per se keinen Vorwurf machen. Und Was ich auch gerne in das Gespräch mit einbringen würde, ist, dass wir nicht so sehr über unterschiedliche Generationen sprechen, sondern über unterschiedliche Lebensphasen, in denen Menschen und Mitarbeitende sind. Und da ändern sich einfach die Ansprüche.
Okay. Jetzt hast du dich ja so ein bisschen, du sagst die Ansprüche. Welche Ansprüche hat denn die Generation Z? Sagen wir mal so. Also die hat andere Ansprüche als, wobei Moritz, du bist ja fast, was bist du jetzt eigentlich?
Ich bin Jahre 1993, damit knapp an der Gen Z vorbei, wie wir es zumindest sehen. Also irgendwie zwischen 95 und 97 gibt da unterschiedliche, also glaube ich, Festlegungen, wie man die jetzt am Ende definiert. Aber ich bin knapp dran vorbei geschrammt, sehe das aber tatsächlich auch. Aber vielleicht die Frage von Nando, was für Ansprüche hat denn die Gen Z eigentlich?
So? Ja, also zum einen muss man ja mal ein bisschen überlegen, was die Gen Z für Eltern hat und wie sie groß geworden sind und was sie da erlebt haben. Die haben Eltern erlebt, die ganz andere Insignien des Erfolgs quasi hatten. Für die war Karriere extrem wichtig, Wohlstand extrem wichtig. Kein Wunder, sind sie doch in der Nachkriegsgeneration groß geworden. Und dabei hat diese Generation aber auch gesehen, was das für einen Aufwand, für eine Energie und einen Einsatz mit sich bringt. Und das erscheint heute vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der Situation, in der die Welt sich befindet, einfach nicht mehr als besonders sinnvoll. Und deswegen kann ich das richtig gut nachvollziehen, dass diese Generation jetzt sich einfach wünscht, Purpose zu entfalten.
Was meinst du genau mit der Situation in der Welt? Also kannst du das ein bisschen klarer definieren?
Ja, also die Welt befindet sich ja nicht in einem besonders guten Zustand. Wenn man sich das anschaut, geopolitische Lage, Klimawandel etc., da muss doch eigentlich jeder das Gefühl haben, dass es großartig wäre. Er könnte ein bisschen was dazu beitragen, einen kleinen Teil der Welt besser zu machen bzw. zu retten. Ich kann das super gut nachvollziehen und für mich ist das mehr auch eine Frage des Zeitgeistes und nicht so sehr eine Frage der Generation. Also ich persönlich gehöre ja nicht zu Gen Z und trotzdem ist es mein Antrieb, auch ein bisschen die Welt verbessern zu wollen.
Ja, das ist natürlich auch komisch, dass diese Weltverbesserungsattitüde, sag ich mal, da ist ja grundsätzlich gar nichts gegen zu sagen. Also im Zweifel, es tut das im Zweifel jedem gut, wenn er sie sozusagen mehr hat. Also ich gebe zu, meine Generation, ich weiß gar nicht, welche Generation ich bin. Ich glaube,
Generation Golf?
Naja, Quatsch, Blödsinn, ich bin deutlich davor. Ist egal. die hat das, glaube ich, nicht so ausgeprägt gehabt. Aber wie glaubst du, woher kommt dieses schlechte Image dann trotzdem? Weil, wie gesagt, ich möchte die Welt ein klein wenig besser machen. Das wird ja niemand verkehrt finden. Und warum haben sie trotzdem, gerade bei den älteren Generationen, ich weiß schon, Aristoteles oder Platon oder was auch immer, die haben schlecht über die Generationen davor gesprochen. Das ist ja seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden so. Aber warum diese Weltverbesserungsattitüde, da denken wir ja auch immer gleich wieder an die Klimakleber und an Fridays for Future und so weiter. Warum wird denen sozusagen diese Eigenschaft so negativ ausgelegt?
Meines Erachtens ist das eine Frage der Perspektive. Wenn man natürlich jetzt nur aus der Brille schaut, dass vorher viele Generationen irrsinnig viel für ihre Arbeit, in Anführungsstrichen, für ihren Arbeitgeber geleistet haben, auch an Stunden-Impact, ja, die haben im Urlaub gearbeitet, am Wochenende gearbeitet, bis spät abends gearbeitet. Und das ist einfach nicht mehr der Anspruch heute. Jetzt bin ich wieder beim Zeitgeist.
Wessen Anspruch? Der jungen Menschen?
Ich glaube, der jungen Menschen auch nicht. Ja. Junge Menschen möchten heute Verantwortung übernehmen für ihre kleinen Kinder, vielleicht aber auch für die Umwelt. Sie möchten tatsächlich was verbessern. Sie möchten viele Dinge gleichzeitig tun, was dazu führt, wenn man es verkürzt darstellt, dass vielleicht tatsächlich ein bisschen oberflächlich betrachtet weniger Zeit in die eigentliche Arbeit fließt. Aber man darf ja nicht vergessen, bei der Arbeitszeitflexibilisierung gehen viele vielleicht, so sie ins Office kommen, nach Hause, bringen ihre Kinder ins Bett und arbeiten danach weiter. Das sehen nur viele nicht.
Also arbeitet die Generation Z denn am Ende weniger als die etwas älteren? Oder würdest du sagen, die Zeit ist einfach anders verteilt?
Ich glaube, die Zeit ist anders verteilt und für mich ist das Wichtigste, und ich bin froh, dass wir jetzt drauf kommen, für mich ist wirklich das Wichtigste, dass wenn man diesen Purpose tatsächlich als Arbeitgeber ausformulieren kann und in operationalisierten Impact für jeden Einzelnen übersetzen kann, dann sind alle hochmotiviert und dann gehen alle die Extrameile. Dann guckt niemand mehr auf die Uhr und dann wird gearbeitet von ganz früh bis ganz spät und auch am Wochenende. Und dann wird Arbeit auch nicht mehr als Arbeit empfunden, sondern als was Sinnstiftendes, was Freude bereitet und auch Spaß machen soll.
Das klingt jetzt natürlich sehr schön. Jetzt plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Du hast ja klassischerweise, wenn ich das Business richtig verstehe, kannst mich ja gleich korrigieren, habt ihr ja mit euren Klienten, das sind dann im Zweifel Unternehmen, ne? So,
ja.
Genau. Man liest es immer wieder, man hört das auch, das sagen die auch in Interviews immer wieder, dass die wirklich fremdeln mit dieser Generation. Was sind denn so Fälle, die dir da begegnen? Also Unternehmer X sagt, oh, sagen die im Zweifel schon, oh, aber können wir das mal abklopfen, ob die so typisch sind wie die Gen Z? So eine möchte ich eigentlich gar nicht, aber ich brauche natürlich junge Leute, idealerweise noch weiblich. Was begegnet dir da so im Alltag?
Ja, das stimmt schon. Ich will auch gar nicht absprechen, dass es auch Leute gibt, die vielleicht jetzt diese Situation am Arbeitsmarkt ein bisschen ausnutzen. Ja? Wir sehen teilweise schon überzogene Gehaltsforderungen an der einen oder anderen Stelle, wo man am liebsten solche Experten so ein bisschen am Kragen packen möchte und sagen möchte, jetzt lass mal die Kirche im Dorf.
Macht ihr das?
Ja, das machen wir schon. Ja, das empfinden wir auch als unsere Verantwortung.
Was sagst du dann jemandem, wenn ich bin jetzt 26, einmal kleiner Zeitsprung, und ich sage, ich möchte... Was sind denn so eine Jobs klassischerweise? Was ist so eine Branche, wo man häufig vielleicht auch zu Unrecht übersteigerte Erwartungen hat ans Gehalt? Oder wo man aber sagt, ich bin jetzt irgendwie,
Marketing.
Marketing, ja, Marketing stimmt doch aus. Aufgrund von KI. Hat ja. Sven Schmidt gesagt.
Das ist ja gut, aber jetzt nochmal die letzte Welle mitnehmen, bevor es dann wirklich bergab geht.
Okay, ich bin Studienabgänger im Zweifel, habe noch irgendwie ein paar soziale Jahre danach gemacht, das ist wahrscheinlich schon wieder ein Klischee. dann sage ich aber, also Bibi oder Frau Hahn, ich möchte schon, also so 85.000 sollen schon sein im Jahr. Das würde ich jetzt für zu viel halten, also als Forderung. Was sagst du mir dann?
Ja, dann würde ich erstmal Fakten auf den Tisch legen und sagen, okay, was gibt der Markt her für diese Funktion, für deine Erfahrung? Und da kann es durchaus auch Nischen geben, sei es jetzt irgendwie Richtung digitale Berufsfelder oder wenn du jetzt ein total begnadeter Onkologieforscher wärst. Ja, dann kann es schon sein, dass es davon so wenige gibt, dass der Markt dafür viel bezahlt. Dann gibt es aber auch noch das Thema interne Fairness in einem Gehaltsgefüge. Mhm. Und wenn das zu weit auseinanderklafft von Leuten, die schon da sind und Leuten, die neu dazukommen, kann das durchaus zu Unfrieden führen. Und Mitarbeiter unterhalten sich ja auch über ihre Gehälter und dann spricht sich das rum. Und im Zweifel würde ich dir sagen, Nando,
ja,
du tust dir damit keinen Gefallen, wenn du mit so einem hohen Gehalt einsteigst, weil dann sind die Erwartungen ab Tag 1 auch riesig und immens, dass du deliverst.
Ja, gut, das ist ein Argument. Da mache ich jetzt wie sagt man das so schön? Ich biege einmal kurz ab. Ein Exkurs, genau, sehr schön. Weil das wollte ich immer, und das begegnet uns hier im Unternehmen auch immer wieder, sozusagen das unterschiedliche Mindset der Generation äußert. Du hast gerade gesagt, die Leute unterhalten sich über ihr Gehalt. Das tun die jungen Leute, so meine Erfahrung, sehr, sehr häufig.
Kann ich bestätigen.
Genau, unsere Generation, haben wir jetzt richtig schon so, als wäre ich jetzt irgendwie, aber meine Generation und älter.
Leute in deiner Lebensphase.
Genau, da war das quasi fast ein Tabu. Ja?
Stimmt.
Wir können nicht verstehen, also sagt dem Motto, die jungen Menschen sagen dann, naja, das müssen wir ja auch irgendwie wissen, Transparenz, und irgendwie, dann fällt oft das Wort Gerechtigkeit oder Lohngerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit. Das ist wirklich echt ein Problem, weil da prallen wirklich Welten aufeinander. Wie siehst denn du das? Also ist das, wir hatten recht.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, ist wieder eine Frage der Sozialisierung. Ja, heute ist es einfach üblicher, wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, auch über Gehalt zu sprechen. Die Gesetzeslage hat sich ja auch ein bisschen verändert, so dass du den Mitarbeitern quasi nicht mehr vorschreiben kannst, darüber nicht zu sprechen.
Ach, das war früher so, ne?
Früher konntest du das machen, ja, aber heute gibt es ja Gesetze zum Thema Lohngerechtigkeit und da ist die Situation einfach ein bisschen andere. Aber Vergütung ist nicht das Einzige. Nochmal zurückkommend auf deine Frage, was möchten denn jetzt eigentlich diese in Anführungsstrichen jungen Mitarbeitenden? Und Vergütung spielt nach wie vor eine Rolle, ist ja klar. Aber es geht viel, viel mehr um die Rahmenbedingungen, die du anbietest. Ja? Also das ganze Thema, Moritz hat die Hand gehoben, deswegen habe ich ihn so gestoppt.
Ich kann schon wieder gar nicht abwarten. Ja,
erstmal vielleicht ganz kurz so als Kontext. Also es geht um Rahmenbedingungen im Sinne von, wie ist deine Arbeit, wie viel Verantwortung hast du, wie ist Klima im Team, wie bist du von deinem Vorgesetzten geführt, aber natürlich auch solche Dinge wie Arbeitszeitflexibilisierung, Arbeitsortflexibilisierung, sind wir relativ schnell beim Homeoffice. Heute fragt kein Mensch mehr, gibt es bei euch eine Homeoffice-Regelung, sondern die Frage heißt, wie ist eure Homeoffice-Regelung?
Ja, guter Punkt, ja.
Das stimmt. Ja, ich glaube auch, ein Punkt noch zu den zur Gehaltstransparenz. Natürlich ist das auch heutzutage in Datenbanken, gibt es im Internet, wie war Sand am Meer, kann man nachgucken, was ungefähr die Bänder sind, was man in einem bestimmten Job verdienen kann. Ich würde gerne nochmal zurück auf den Anspruch der Gen Z, den du eben angesprochen hast. Ich glaube, so die extremste Form des Selbstbewusstseins ist dieses Phänomen des Job-Ghostings. Also, dass Leute sich einfach nicht mehr melden, dass Leute den Kontakt zum Arbeitgeber abbrechen. Gibt es dieses Phänomen wirklich? Weil ich kann das immer kaum glauben.
Das gibt es leider wirklich, ja. Es herrscht eine viel größere Unverbindlichkeit. Das hat mehrere Hintergründe. Es ist nicht nur wegen der vermeintlichen Machtposition durch die Arbeiterlosigkeit, sondern es liegt zum Beispiel auch daran, dass eine ganze Reihe von Bewerbungsgesprächen heute über Video geführt werden, die ersten. Und da entsteht einfach nicht so eine persönliche Nähe. Und dann haben die Leute, die sich bewerben, auch nicht so ein Gefühl der Verpflichtung, sich nochmal zu melden, was ich ehrlicherweise auch nicht so eine schöne Entwicklung finde. Und darunter haben schon eine ganze Reihe von Arbeitgebern zu kämpfen. Auf der anderen Seite gibt es auch extrem hohe Anforderungen an das Thema Benefits. Ja, da entsteht geradezu ein Wettrüsten von Nebenleistungen, die ins Schaufenster gestellt werden, um die Attraktivität des Arbeitgebers zu erhöhen.
Wir reden jetzt nicht, also Stichwort Obstkorb, glaube ich, so das Passwort. Aber darüber, das meinst du sicherlich nicht. Was ist denn da inzwischen so, was muss man eigentlich mir schon liefern, um irgendwie ein ganz guter
Arbeitgeber zu sein? Was ist die Basisausstattung? Und wir reden jetzt nicht vom hochpreisigen, sondern was muss ich haben, sonst kommt keiner zu mir als Arbeitgeber.
Ja, also jetzt lassen wir mal den Obstkorb weg. Aber es geht natürlich schon auch um Verpflegung. Und Kantine spielt eine viel größere Rolle, als man vielleicht denkt. Ist Hygienefaktor, aber extrem wichtig. Wir waren ja auch vorhin auf eurer tollen Dachterrasse. Und da habe ich gesehen, gibt es auch Versorgungsstände für den Sommer.
Ja, mein ältester Sohn war tatsächlich hier irgendwie völlig zufällig hier im Verlag irgendwie bei so einem Praktikumstag, sag ich, oder mal so. Und das Erste, was tatsächlich hängen geblieben ist, wow, cooles Restaurant und ihr könnt da ja sogar umsonst essen jeden Tag. Also das war, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, dass ihn das am meisten getriggert hat, wie man so schön sagt. Aber das ist auf jeden Fall, ich kann das schon mal bestätigen, ja, das ist nicht unwichtig.
Nee, also Verpflegung in den Offices ist wichtig, dann natürlich eine gewisse Mobilitätsgarantie muss man auch geben. Also klassische Dienstwagenregelung gibt es so eigentlich kaum noch. Ist ja nachvollziehbar. Es geht aber trotzdem darum, dass der Arbeitgeber dir Möglichkeiten gibt, mobil, um deiner Tätigkeit nachgehen zu können. Ja, nach Hause zu fahren, zu Klienten zu fahren, meistens aber auch jetzt eher in einem moderneren Approach. Und dann kommen die anderen großen Themen, solche Themen wie Workation. Das kennt ihr ja sicherlich auch. Und das ist so ein Thema, was jetzt so seit 2-3 Jahren extrem nachgefragt wird. Und interessanterweise ist es wichtig, dass du es anbietest. Nachgefragt wird es dann gar nicht in so großem Ausmaß, wie viele gedacht haben. Extrem wichtig ist aber inzwischen auch, und da kann sich auch keiner mehr vor verstecken, ist das Thema, wie du dich ja, positionierst gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit, ja, Stichwort ESG. Wenn du keine ordentliche Nachhaltigkeitsstrategie oder Diversity- und Inclusion-Strategie wirklich für dich formuliert hast und auch lebst, drehen sich die meisten Bewerber wirklich auf dem Absatz um.
Das ist tatsächlich so, ne?
Das ist so.
Okay. Das kann ich mir ja immer noch relativ schwer vorstellen. Du, Moritz?
Also für mich ist es ehrlicherweise, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin irgendwie in der falschen Generation geboren. Also natürlich gibt es für mich wichtige Kriterien und ich muss sagen, Free Lunch ist für mich zum Beispiel etwas, das kam irgendwie so on top. Also mich bringt das jetzt nicht eher ins Office, als wenn es keinen Free Lunch geben würde. Und auch bei den ESG-Kriterien, natürlich ist mir das in einer gewissen Weise wichtig, aber ich glaube, ich bin irgendwie in so einem Umfeld auch aufgewachsen, wo es am Ende vor allem auf die wirtschaftlichen Kennzahlen ankommt. Und die sind mir halt besonders wichtig. Das mag vielleicht nicht mehr so weit verbreitet sein, aber das steht bei mir immer noch an erster Stelle. Ich glaube, ich würde im Bewerbungsgespräch, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht fragen, na, wie sind denn die ESG-Strategie oder wie sieht die ESG-Strategie bei euch aus? Aber das mag...
Du bist ja auch gelernter Wirtschafts- und Finanzredakteur.
Das stimmt.
Also von daher bist du da schon mal anders konditioniert.
Vielleicht ein anderes Thema noch. Thema Wellbeing spielt auch eine immer größere Rolle. Und damit meine ich jetzt nicht nur Großunternehmen, die sich leisten können, eine eigene Kita zu betreiben, sondern es geht schon auch tatsächlich Richtung Mental Health und so ein bisschen Caring of Yourself und die gesamte Palette, die sich dahinter verbirgt. Und da gehen auch viele Arbeitgeberinnen dazu über, ein schönes Paket anzubieten. Meistens ist es so, dass du dich dann quasi melden kannst bei so einem externen Provider, läuft alles über Partnerschaften, wenn du da Hilfe in Anspruch nehmen möchtest. Und das gehört inzwischen eigentlich auch schon zum guten Ton.
Ihr konzentriert euch ja vor allem auf Familienunternehmen, glaube ich. Die sind ja jetzt meistens nicht ganz so groß wie jetzt unser Axel Springer Konzern.
Etwas konservativer?
Das muss man schon sagen. Ja, ich meine, wir sind ein Unternehmen, wenn man alles zusammen mit 18.000 Mitarbeiter, da hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten als jetzt als kleiner Arbeitgeber. Und da stelle ich mir das schon wirklich sehr herausfordernd vor für viele Firmen. Ich denke an kleinere Agenturen zum Beispiel, die auch vor allem auf junge Leute angewiesen sind. Wie machen die das denn?
Jetzt hören ja vielleicht auch ein paar Kollegen von mir zu und deswegen muss ich erst noch mal korrigieren, wenn ich darf, lieber Moritz. Wir arbeiten nicht nur für kleinere oder mittelgroße Familienunternehmen, sondern durchaus auch für eine Reihe von DAX-Unternehmen. Hängt immer so ein bisschen von unserem Offering ab, wo wir unterwegs sind. Aber es ist ja gut, auch jetzt für unsere Diskussion, weil ich Erfahrungen mit einbringen kann, quasi aus großen Unternehmen, aber auch aus kleineren Unternehmen. Ja, was du gerade gesagt hast, wie machen das diese Unternehmen? Also wenn sie tatsächlich dann bei diesem besagten Wettrüsten von Benefits mitspielen, dann schließen die sich oft zusammen. Ja, da gibt es regionale Zusammenschlüsse von Arbeitgebern, die vielleicht gemeinsam sowas wie eine Kita betreiben. Oder du kannst natürlich auch dann sagen, okay, wir fahren dich halt zum Fitnessclub, wenn es jetzt hier nicht gerade nebenan ist. Beziehungsweise kriegst eine Mobilitätsgarantie dafür. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und diese Unternehmen, die dann auch oft familiengeführt sind, wie unser fantastisches Unternehmen ja, unser eigenes Unternehmen auch, die können natürlich noch ganz andere kulturelle Aspekte mit in die Waagschale werfen, die auch attraktiv sind für Arbeitgebende, Arbeitnehmer. Beispielsweise ein bisschen längerfristige Strategie, tatsächlich auch das Thema Glaubwürdigkeit, was Nachhaltigkeit angeht. Die haben einen längeren Atem, was Investitionen angeht. Die pflegen oft ein untereinander zwischen Mitarbeitern und auch Kunden, was tatsächlich auch noch stärker von Wertschätzung geprägt ist.
Da sind wir jetzt, wenn man dann in dem Unternehmen ist, also mal angenommen, man hat dann, ist dann im Unternehmen angekommen und was mich jetzt für unsere vielleicht jüngeren Führungskräfte auch interessiert, man muss diese Generation ja auch auf eine gewisse Weise ansprechen. Wie gehe ich denn als Chef mit dieser Generation eigentlich dann um?
Da ergänze ich mich gleich, kannst du mich gleich mal reinpacken, weil du das Thema Gendern ist zum Beispiel auch dann in dem Zusammenhang total spannend. Da haben wir hier im Konzern auch riesige Diskussionen, gibt es überall, das fängt ja in der Schule an. Zum Beispiel, wie wird damit umgegangen?
Ja, es sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal.
Ja, meine schließt quasi da.
Okay.
Hattest du nochmal gesagt, Moritz?
Wie man grundsätzlich die Gen Z anspricht als Chef. Damit vielleicht anfangen und dann gehen wir zum Gender.
Ja, also ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen komplexer, Moritz, weil wenn du in ein Unternehmen kommst und jetzt neue, jüngere Mitarbeiter reinkommen, arbeiten die ja hoffentlich auch mit Kollegen zusammen, die schon ein bisschen länger dabei sind. Das heißt, du hast relativ häufig auch in Anführungsstrichen gemischte Teams. Was ja gut ist, weil wir wissen, dann hast du mehrere Perspektiven und einen diversen Blick auf Dinge und hast Leute, die den Laden schon kennen, andere, die nicht so gut kennen. Die einen haben Erfahrung, Expertise, die anderen kommen mit den neuesten akademischen Kenntnissen ins Unternehmen. Du hast aber nur relativ selten jetzt nur Gen Z vor dir sitzen, die irgendjemand führen muss. Aber wenn es denn so wäre, und das ist sicherlich an Teilen auch der Fall, wenn ich so durch eure Hallen gehe, habt ihr ja auch ein relativ geringes Durchschnittsalter, so wie es aussieht.
Ja, stimmt.
Ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja, erfahrungsgemäß ist es so, dass junge Mitarbeiter Freiheiten schätzen. Natürlich brauchen sie auch einen Rahmen, also die berühmten Leitplanken und die Gummibänder, die man schon zur Verfügung stellen sollte, aber dann auch mit viel Vertrauensvorschuss ausstatten, damit sie eigenständig an ihren Aufgaben idealerweise im Team arbeiten können. Das steht nach wie vor extrem hoch im Kurs. Und was anderes, ein Lieblingsphänomen in solchen oder ähnlichen Diskussionen ist das Thema Feedback. Kennt ihr sicher auch, oder?
Ja, eins der wichtigsten Themen für mich tatsächlich. Da bin ich dann, glaube ich, wieder bei der Gen Z.
Das fordert die Gen Z besonders intensiv.
Also wenn ich dafür Sie sprechen kann, ich finde, Feedback ist das Allerwichtigste, weil ich heute gehört habe, wenn man zu viel Feedback will, dann zeigt das nur, dass man nicht besonders selbstsicher ist. Ich weiß nicht, was da dran ist.
Ja, warum
wollen
Sie so viel Feedback? Das erlebe ich ja tatsächlich als Vorgesetzter auch, dass ich spreche mit den jungen Kollegen viel, viel häufiger, als mit mir früher gesprochen wurde, ja, also, ne, also als ich noch sozusagen normaler Redakteur oder was auch immer war. Warum wollen die das? Ist das ein Zeichen von Unsicherheit im Zweifel sogar?
Glaube ich nicht unbedingt. Auch das ist für mich wieder so eine Frage von Zeitgeist. Also was natürlich ganz hoch im Kurs steht, ist nicht nur der Unternehmenserfolg, das große Ganze, sondern auch dein individuelles Fortkommen. Mhm. Ja, also dann sind wir wieder beim Thema vielleicht ein bisschen individualistischere Gesellschaft, ach so, okay, ja, die eigene Karriere. Und wenn du Karriere machen möchtest, dich weiterentwickeln möchtest, brauchst du natürlich auch Feedback. Und das stimmt, die Generation, die Babyboomer oder Generation Golf oder so, war das so nicht gewöhnt. Und das entwickelt sich ja in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen. Also man kann natürlich Dialogformate so aufsetzen, und das sollte man auch, dass es viel Austausch gibt darüber, was läuft gut, was kann man vielleicht anders machen, also Feedback. Das finde ich auch insgesamt sehr hilfreich. Es kann natürlich auch ab und zu mal nerven, ne, wenn jetzt da neue Mitarbeiter sind.
Irgendwann muss doch mal gearbeitet werden.
Ja, da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Aber du machst es ja besser, wenn du Feedback bekommen hast. Was ich super spannend finde, ist, dass junge Mitarbeiter oft nicht nur Feedback einfordern, sondern dir als Führungskraft unaufgefordert auch Feedback geben.
Erzähl doch mal, Nando.
Erzähl doch mal.
Und Nando, wie war das? So.
Ja, ich gehe damit natürlich sehr offen um und versuche sozusagen an mir zu arbeiten. Ja. Das ist tatsächlich so, da muss man sich einfach umstellen und am Ende, wie du sagst, aber das ist ja ein interessanter Punkt, du sagst, die arbeiten mehr an sich selbst, sie wollen sozusagen sich selbst irgendwie optimieren. Und wir haben es schon kurz angesprochen, aber tatsächlich diese, was mich ja persönlich immer nicht stört, aber mir wirklich auffällt, dieses Loyale zum Arbeitgeber. Ne? Mhm. Das ist irgendwie immer in meiner Generation, das ist echt noch so ein Thema. Ne? Also wurde oft sogar eingefordert und auch bei Gehaltsgesprächen und so weiter und so fort. Ich meine, da lachen die jungen Leute ja gefühlt drüber, wenn du sagst, also ein bisschen mehr Loyalität zu deinem Arbeitgeber, zu deinem Ressort oder was auch immer, deiner Abteilung
wäre ganz
schön. Ja, sei
doch mal dankbar, Nando.
Ja. Darf ich kurz ein kleines Geheimnis verraten?
Ja. Na?
Als Nando bei Axel Springer oder bei Welt angefangen hat, ne, hat man, glaube ich, sogar noch mit Mark bezahlt. Ne?
Nee, tatsächlich gerade
so nicht. Aber gerade so nicht mehr. Nicht. Ne?
Ja. Aber so, das lenkt ja jetzt nur davon
nee,
von dem Thema ab. Aber
sag nochmal deine Frage, ich hatte irgendwie schon gute Ideen.
Das Loyalitätsthema.
Ah ja, Loyalität.
Das ist so, ne? Da ist man nicht mehr so...
Unsere Erfahrung über Jahrzehnte, und das gilt, glaube ich, auch heute noch, ist, dass du eine Bindung zu deinen Mitarbeitern herstellen sollst. Vorhin hatten wir das Thema, wie kannst du attraktiv sein als Arbeitgeber, damit die bei dir anfangen, haben wir kurz drüber gesprochen. Jetzt sind sie da musst du dich natürlich auch drum kümmern, dass sie sich wohlfühlen. Eine Dimension davon ist Feedback, haben wir gerade drüber gesprochen. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück, weil sehr, sehr spannende Thematik. Eine andere Dimension ist natürlich, wie kreierst du jetzt Loyalität? So. Ein hoher Loyalitätsstifter ist tatsächlich die Marke.
Ja.
Also Leute arbeiten halt einfach lieber für eine sexy FMCG-Marke oder für ein tolles Medienunternehmen als jetzt für die Zigarettenindustrie. Zurück zum Purpose.
Wobei ich ja jetzt, fand ich eine sehr spannende Reportage, haben wir glaube ich auch schon mal kurz drüber gesprochen hier im Podcast, Rheinmetall hat ja zum Beispiel großen Erfolg bei den jungen Leuten. Hätte man auch nicht gedacht.
Passt aber auch zum Zeitgeist.
Ich wollte gerade sagen, es hat sich verändert.
Aber nichtsdestotrotz bauen die Munition, stellen die Munition her, bauen Panzer etc. pp. Aber selbst Rheinmetall ist offenbar tatsächlich aber zu einer Marke geworden.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Anbieter von E-Zigaretten auch in einer gewissen Weise einen coolen Faktor haben, der heute bei vielen wieder viel wieder angesagt ist.
Also als Rheinmetall-Mitarbeiter kannst du natürlich jeden Morgen aufstehen und in den Spiegel gucken und sagen, ich helfe der Ukraine. Da hast du deinen Purpose.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja. Ja. Und aber das Zweite, was ich sagen wollte, neben der Brand, was nach wie vor natürlich noch viel, viel bindender ist, ist deine Unternehmenskultur, die stark geprägt wird von deiner direkten Führungskraft. Und mit Führungskraft meine ich tatsächlich solche Leader, die es schaffen, über ihre Attitüde, über ihre Ansprache, über ihre Passion, über ihr Vorleben, über ihr Role Modeling, vielleicht auch über die Art und Weise, wie Feedback gegeben wird, die berühmten Follower zu kreieren. Und dann gehst du für deine Führungskraft und für dein Team durchs Feuer. Und dann hast du eine Kultur, die einfach total ansteckend ist, die so viel Freude bereitet, wo Erfolge gefeiert werden, wo man sich gegenseitig aus der Patsche hilft, wo du super gerne, das Erste, was du machst, wenn du aufwachst, irgendwie auf dein Handy zu gucken, was gibt's für Neuigkeiten, ans Telefon gehst mitten in der Nacht, dann wird ein Kollege krank, dann springst du für den ein und stehst morgens um 4 auf und setzt dich in den Zug, nicht mehr in den Flieger, um irgendwo hinzukommen, wo du gebraucht wirst. Und das sind dann tatsächlich diese Kulturen, die du durch Führungskräfte extrem beeinflussen kannst, wo die Leute echt richtig hart arbeiten und leistungsbereit sind und die extra Meile gehen, ohne es zu merken, weil es so viel Spaß macht und weil sie daran glauben, dass sie einen echten Beitrag leisten können.
Dazu gehört dann aber auch wirklich gutes Feedback zu geben als Führungskraft. Wie gebe ich denn gutes Feedback eigentlich?
Ja, also heutzutage sagen die meisten, dass du ja das beste in Anführungsstrichen Klima schaffst, indem du Leute bei ihren Stärken abholst. Und Stärken ist was natürlich ein bisschen einfacher ist, als auf Entwicklungsfelder hinzuweisen. Das ist das neue Wort, Entwicklungsfelder, nicht mehr über Schwächen sprechen.
Nando. Ah, Entwicklungsfelder.
Ja?
Gut, schau mich mal auf.
Und, aber auch das muss natürlich früher oder später adressiert werden. Und dann ist ein anderes großes Geheimnis, besteht natürlich darin, wie du Teams zusammenstellst. Ja? Ist natürlich gut, wenn du da Komplementarität drin hast, in unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen, Expertisen, aber tatsächlich auch ja, Persönlichkeitsmerkmalen. Es gibt einfach Leute, die planen gerne, andere machen gerne, manche stehen gerne auf der Bühne oder vor dem Mikrofon, andere machen das nicht so gerne. Und dann ist es gar nicht schlimm, wenn du quasi nicht alles gleichzeitig kannst, weil du hast ja noch Kollegen, die Kolleginnen, die vielleicht das eine oder andere, was du nicht so gut beherrschst, aber vielleicht auch gar nicht lernen willst, wenn die das übernehmen.
Gibt doch den Trend zur Spezialisierung statt zur Generalisierung, oder? Ist das auch schon wieder vorbei?
Den gibt's, ja. Und es gibt vor allem den Trend, ich will gar nicht sagen Trend, ich glaube, dass es für immer bleibt, des lebenslangen Lernens. Ja? Dadurch, dass sich die Berufsfelder jetzt durch neue Businessmodelle, allen vorangetrieben durch Digitalisierung und KI, permanent weiterentwickeln, muss jedes Unternehmen sich permanent weiterentwickeln. Das große Thema ist Workforce Transformation. Es entstehen neue Berufsbilder, andere Berufsbilder verändern sich. Und du kannst einfach nicht davon ausgehen, dass wenn du hast dich ja vorhin zurückgebeamt, Nando, in Being 26 oder so, ne? Dass du dann einen Job machst für die nächsten 10 Jahre, der so bleibt und sich nicht ändert. Sowas wird es nicht mehr geben.
Ich muss eigentlich beim Stichwort KI direkt mal nachfragen, auch wenn wir da jetzt ein bisschen abdriften wieder. Was seht ihr jetzt schon an Berufen, an Skills, also Qualifikationen und Fähigkeiten? Was verschwindet aufgrund der KI oder verschwinden wird und was dafür Neues entsteht?
Also KI ist ja auch ein Thema, mit dem sich gerade alle unsere Klienten beschäftigen. Genau. Und wenn wir jetzt mal von KI reden, ist ja kein fest definierter Begriff. Ne? Sagen wir jetzt mal Language-Modelle oder ChatGPT, ja, als allererstes.
Also machen wir es mal, du hast recht, das ist ein sehr weites Feld. Mhm. Machen wir es mal fest an diesem, an, was ich vorhin sagte, mit dem Marketing. Ne? Also Sven Schmidt, auch bekannter und sehr erfolgreicher Unternehmer und sozusagen Freund dieses Podcasts und häufiger Gast hier, der hat auf dem OMR-Festival letztes Jahr ein relativ beeindruckendes Plädoyer dafür gehalten, oder zumindest, ja, umstritten war es, ne?
Umstritten, ja.
Aber er hat die These aufgestellt, wenn ich mich richtig erinnere, die Hälfte von euch hier, alles Marketing-Leute natürlich, die hier sitzen, werden in 5 Jahren keinen Job mehr haben, weil sozusagen die KI sozusagen euch, also macht euch unnötig, zumindest sozusagen dieses Mittelmaß gerade in solchen Fällen. Das war so ein klassischer Beruf, den er identifiziert hat oder eine Tätigkeit, wo die KI einfach diese Dinge selbst also übernehmen kann.
Kann man sich, glaube ich, angucken bei YouTube. Ich saß im Publikum, dass die Stimmung danach war schon.
Ja, die war nicht so, ne? Also es war mutig, muss man natürlich sagen. Aber das hat dieses Feld, dieses Berufsfeld, Tätigkeitsfeld, hat er identifiziert, sozusagen klassisch. Das wird zum Großteil verschwinden. Ich fand es auch ganz plausibel, ehrlich gesagt, weil man hat ja selbst, also wir Journalisten haben ja auch viel mit Marketing und PR-Leuten zu tun. Das ist teilweise schon, das sind schon Tätigkeiten, die da ausgeübt werden, wo man sagt, diese ganzen Mailings und was auch immer, also wie auch immer. Aber das wäre so ein Beispiel. Aber was begegnet dir so im Arbeitsalltag?
Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Tätigkeiten so Richtung Datenanalyse, Datenrecherche. Da wird die KI extrem gut unterstützen können. Das ist überhaupt gar keine Frage. Anderes Thema ist so im Kundenservice, wo Beispiel habe ich neulich erst gehört, Logistikunternehmen, da rufen dann Kunden an und die wollen Waren rund um die ganze Welt schicken und da mussten sich heute die Sachbearbeiter erstmal ewig quasi durch die eigene Datenlage wühlen, um rauszufinden, was jetzt dann tatsächlich der Preis ist. Mit dem Ergebnis, dass sie kaum mehr Zeit hatten, mit dem Kunden zu kommunizieren. Jetzt auf die Frage, welche Jobs fallen davon weg? Und davon könnte man ja eine ganze Reihe von Beispielen machen. Unsere Beobachtung ist eher die, dass viel Aufgaben, die mit Daten und Informationen zusammentragen etc. zu tun haben, die können natürlich von der KI übernommen werden. Das bedeutet aber, dass die Jobs hochwertiger werden. Du kannst dich wieder mehr um den Klienten kümmern oder Ingenieure können sich tatsächlich wieder stärker um das Thema Entwicklung kümmern und nicht nur das Entschlüsseln von irgendwelchen komplizierten Bauplänen widmen müssen. Ich glaube, es wird tatsächlich so sein, dass viele in Anführungsstrichen repetitive operative Aufgaben übernommen werden. Das Thema qualitative Aufgaben und natürlich auch noch Quality Check dessen, was du dann auf den Schreibtisch kriegst, bleibt bei den Mitarbeitern.
Wir hatten noch mal so eine Geschichte, das war auch eine Untersuchung, dass sogar auf relativ hoher Führungsebene sehr stark Effizienzen, ich suche gerade mal hier den Artikel, ich habe ihn schon gefunden, genau, da war das Zitat, den klassischen CEO wird es innerhalb der nächsten 10 Jahre nicht mehr geben. Das war ja anfangs diese Behauptung.
Tut mir leid für dich, Vivi, aber du bist ja im Bauch.
Genau. Du bist ja nicht klassisch. Aber was hältst du denn von dieser These, dass eben auch gerade auf den höheren Führungsebenen die KI sehr effizient sein kann, sodass diese ausgedünnt werden?
War das im Zusammenhang mit KI, dass die klassischen CEOs outdienen?
Ja, das war tatsächlich, ich gucke gerade nochmal, was das hier...
Ich würde noch einen ergänzenden Satz. Ich würde noch einen ergänzenden Satz reinwerfen. Und zwar, ich habe den klugen Satz gelesen, dass dein Job nicht von KI weggenommen wird, sondern er wird von jemandem weggenommen, der mit KI umgehen kann. Und ich glaube, das wird sich in ganz vielen Unternehmen verändern, wenn man da die Arbeitnehmer nicht weiterentwickelt, wie du sagst, transformiert in diese Rollen. Ich glaube, dann bekommen Unternehmen oder auch Mitarbeiter selbst irgendwann ein Problem.
Also was wir schon beobachten ist, dass die großen Unternehmen schon seit vielen, vielen Jahren sich dem Thema widmen und natürlich quasi jede Rolle auf links drehen neben dem Thema, womit verdienen wir übermorgen noch Geld, und wirklich prüfen, wo die Anwendung von KI die Jobs verändert. Dann gibt es eine ganze Reihe von kleinen Unternehmen, die machen das auch so ein bisschen nach Trial and Error. Und dann gibt es viele Unternehmen, die so von der Attitüde und auch von der Größenordnung in der Mitte sind, die nach wie vor noch ein bisschen Sorge haben. Ihr wisst schon, da gab es ja auch diese ganzen Diskussionen darum, sollen wir unseren Mitarbeitern verbieten, mit ChatGPT zu arbeiten. Ja? All das ist ja noch gar nicht
was
so lange
her. Was ich für schwachsinnig
halte. Absolut, ne? Also. Ja. Und ich glaube, es ist genau so, Moritz, wie du sagst. Ja. Also die Unternehmen, die nicht die Anwendung von KI überprüfen, die werden das Nachsehen haben. Ich meine, bleiben wir doch mal bei den Medien. Wie viel Artikel könnt ihr heute schneller schreiben mit Hilfe der KI, als das vielleicht in der Vergangenheit war? Und wenn du dann zum Thema Vergleichbarkeit der Arbeitsergebnisse unterwegs bist, musst du natürlich genau hinschauen. Vergleichst du jetzt Äpfel mit Äpfel oder Äpfel mit Birnen? Was die Quantität, aber auch die Qualität der tatsächlichen Artikel am Ende des Tages angeht. Ich finde es extrem spannend, was sich da gerade tut.
Ja, wird es in Zukunft, bleiben wir mal bei den Artikeln, mehr qualitativ hochwertige Artikel geben oder wird es genauso viele gute Artikel geben, dann von deutlich weniger Mitarbeitern erstellt? Das ist ja die Frage. Das ist jetzt ja nicht nur ein Thema für den Journalismus, sondern überall Effizienzgewinne. Mhm. Wenn ihr mit den Firmenchefs zu tun habt,
ja.
In welche Richtung gehen die eher? Sehen die erst tatsächlich die Effizienzgewinne oder sagen sie, wir machen das Produkt besser? Weil ich meine, es ist ja nichts Verwerfliches. Ich meine, wir denken marktwirtschaftlich, die Margen zu erhöhen, effizienter zu werden. Das ist ja auch für das ganze Land sozusagen. Wir müssen ja auch wieder Produktivität mehr schaffen. Das ist ja ein großes Problem hier in Deutschland. Das ist ja nicht verwerflich zu sagen, wir sehen da vor allen Dingen Margen- und Effizienzchancen.
Also wir dürfen die Frage von, verschwinden die klassischen CEOs, ne? Nicht vergessen, müssen wir nachher nochmal zurückkommen. Aber die Vorstände, Aufsichtsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, eigentlich egal in welcher Verantwortungsdimension, die einen guten Job machen, würde ich jetzt mal sagen, ganz plakativ, die sehen KI natürlich als Chance. Natürlich als Chance in jeglicher Hinsicht, effizienter zu werden, aber auch effektiver zu werden und damit vielleicht auch bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können. Überhaupt gar keine Frage. Das große Schreckensgespenst ist tatsächlich die Qualitätskontrolle. Und da haben viele schon ordentlich Respekt vor, dass viele Mitarbeiter nicht einfach for granted nehmen, was die KI ihnen dann ausspuckt. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle, an der viele auf der Hut sein müssen. Bei aller Begeisterung für Effizienz und Effektivitätsgewinne und vielleicht auch als Frontrunner in die Zukunft zu laufen, dass das sichergestellt wird.
Glaubst du denn, dass, ich meine, du musst dich ja mit dem Arbeitsmarkt beschäftigen, ne, mit seinen Strukturen etc. pp. Jetzt haben wir natürlich hier in Deutschland eine ungewöhnliche Situation, schon seit vielen Jahren, der ist quasi, wir haben fast keine Arbeitslose oder sehr wenig, Fachkräftemangel ohne Ende. Meinst du, dass diese Situation durch die KI, weil alles so viel effizienter wird, weil wir dann vielleicht doch weniger Arbeitskräfte brauchen, was uns ja jetzt gar nicht schlimm erscheint, weil wir sowieso zu wenige haben, ja, also uns fehlen ja überall welche, dass die Situation nochmal wieder kippen kann und wir dann doch womöglich nochmal ein Arbeitslosigkeitsproblem bekommen hier in Deutschland oder in der westlichen Welt, weil die KI dann doch so effizient ist?
Das ist
jetzt ein bisschen Glaskugel, weiß
ich. Ja,
macht nichts.
Ich wollte gerade sagen, Glaskugel oder übermorgen, aber macht nichts. Also ich glaube, dass wir jetzt schon in einer kritischen Zeitschwelle angekommen sind. Ja, also Tipping Point würde man quasi sagen.
Ja.
Ich glaube, man muss niemandem mehr erklären, was die Aufgaben sind im Sinne von Digitalisierung und was KI an Chancen bereithält. Jetzt brauchen wir natürlich noch den Wille von, vor allem jetzt mal aus Unternehmerseite gesprochen, dem Wille, Mut und Zuversicht, tatsächlich auch die Transformation nach vorne zu treiben. Wir können jetzt allerdings nicht länger warten. Ja, da können auch mal Fehler passieren. Und ich bin der festen Auffassung, dass neue Berufsbilder, neue Branchen entstehen werden. Und natürlich können wir das jetzt nicht nur mit Mitarbeitenden oder Menschen aus der ursprünglich deutschen Bevölkerung bewerkstelligen, aber auch da gibt es ja glücklicherweise eine Riesenoffenheit dafür. Mitarbeitende mit Migrationshintergrund schneller tatsächlich die Möglichkeit zu geben, auch hochwertige Berufe anzunehmen. Da müssen wir ganz, ganz viele Dinge verändern. Dann gehen wir jetzt in die Politik, aber es ist ehrlicherweise nicht ganz so mein Turf.
Das ist okay, aber jetzt die CEO-Frage. Wird es den CEO, den klassischen CEO, noch geben?
Also die Frage ist halt, wie man den klassischen CEO beschreibt. Also wenn ich jetzt mal ein Bild malen würde, ja, dass der alte klassische CEO oder vielleicht auch Patriarch von einem Familienunternehmen, der war, der am Ende des Tages alles entscheidet und der sich überall auskennt, in allen Disziplinen, in jeder Division, in jedem Land, vielleicht auch gerne ein bisschen Mikromanagement betreibt, der stirbt aus. Ja, das glaube ich auch und das ist auch gut so.
Okay, gut. Wir wollen ja noch zu, wir brauchen ja noch Lifehacks. Sagen. Also,
was braucht ihr noch?
Sagen, ja, wir brauchen.
Soll ich was singen?
Nee, wir kommen noch so klassische Sachen wie Bewerbungsgespräch und überhaupt Umgang mit Headhuntern. Das ist sozusagen ein sehr großes Thema für unsere Hörer und Hörerinnen. Aber vorher will ich noch, eine Sache will ich noch wissen, weil das umtreibt uns auch immer wieder. Ich glaube, Moritz hat gerade einen wegweisenden Leitartikel verfasst zum Thema Gen Z.
Habe ich gelesen.
Natürlich, die haben quasi das ganze Land gelesen.
Ja. Haben viele gelesen, auch viele kommentiert.
Hat tatsächlich sehr viel Aufruhr auch in der Redaktion gesorgt, was ja sehr gut ist. Das war jetzt wieder eine sehr lange Einleitung, total schlecht journalistisch schlecht gemacht. Es heißt ja immer, und das kam mir in dem Text auch vor, dass dieses Streben nach Sicherheit der Jugend, die jungen Menschen sehr in diesen Beamten, Angestellten, öffentlichen Dienstapparat bringt. Und da sind wir uns ja alle einig. Da bringen sie uns natürlich und dem Land und dem Wohlstand am allerwenigsten oder besonders wenig, weil Stichwort effizienter und Ideen und so weiter und so fort. Ja, die brauchen wir halt und eher nicht sozusagen noch mehr Beamte. Wie siehst du denn da die Lage? Begegnet euch das auch? Weil ihr konkurriert ja quasi dann auch um diese jungen Kräfte oder der Arbeitsmarkt mit dem öffentlichen Dienst zum Beispiel oder wie gesagt Beamtenstellen.
Also da habe ich gleich eine ganze Reihe von Meinungen zu.
Ja, dann mal los.
Jo nicht. Also, ich würde mir wünschen, stellt euch mal vor, träumt jetzt mal, ja, schließt jetzt mal so die Augen und stellt euch vor, irgendwie unsere Behördenlandschaft, der öffentliche Dienst in 20 Jahren, da sind dynamische, gemischte Teams unterwegs, da herrscht ein Riesenspirit, da ist fast alles digitalisiert, die Leute sind gut drauf, die freuen sich, wenn du kommst, beziehungsweise du kommst nicht mehr so oft, weil du fast alles digital irgendwie erledigen kannst.
Extrem unrealistischer Traum gerade.
Wir sind irgendwie total effektiv, wir sind schlanker als alle Behörden sogar in Skandinavien. Wie kriegst du das hin? Das kriegst du doch nur hin, wenn viele ambitionierte Leute heute da anheuern, oder? Ich finde, man sollte das mal von dieser Perspektive auch betrachten.
Ich habe nur das Gefühl, dass die Leute eben da nicht hingehen, weil sie was bewegen wollen, sondern weil sie da hingehen, weil es in einer gewissen Weise bequem ist. Ich möchte übrigens ein bisschen differenzieren. Natürlich braucht unser Land Lehrer, Polizisten, die wirklich...
Genau.
Also da muss man wirklich differenzieren. Man kann nicht sagen, der Beamte ist schlecht für das Land. Ich glaube nur, dass wir dieses Mindset, das Beamten eben oft anhaftet, verändern müssen. Nur, du sagst es, ist natürlich gut, wenn da Leute hingehen, die auch was bewegen wollen. Ich habe nur das Gefühl, dass viele nicht aus dieser Intention Beamter werden.
Das glaube ich auch. Ich glaube, es geht eher um solche Dinge wie Sicherheit des Arbeitsplatzes, ja, stabiles Umfeld.
Pension später.
Pension. Ja, aber was kann man dann als Arbeitgeber in der Industrie daraus lernen? Dann kommen wir jetzt wieder vielleicht auf die Studie, die wir durchgeführt haben, zusammen mit StepStone, wo wir gefragt haben, okay, was macht dich als Arbeitgeber attraktiv? Und da haben wir unterschiedliche Altersgruppen gefragt.
Ja.
Jetzt wieder absichtlich den Begriff Generationen vermeiden. Mhm. Altersgruppen gefragt, was ist Ihnen wichtig bei der Arbeitgeberwahl? Und das unterscheidet sich je nach Lebensphase, in der du bist. Und das Thema Arbeitsplatzsicherheit gewinnt tatsächlich im späteren Verlauf des Lebens an Wichtigkeit.
Mhm.
Am Anfang geht es eher noch um solche Dinge wie Selbstverwirklichung, wie ist der Spirit im Team, wie kann ich tatsächlich meine sozialen Bedürfnisse auch abdecken. Thema Vergütung ist interessanterweise über die unterschiedlichen Lebensphasen hinweg recht ähnlich ausgeprägt. Heißt für Industrie oder eigentlich jeglichen Arbeitgeber, dass heutzutage du die größten Chancen hast, Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, wenn du extrem flexibel in deinen Rahmenbedingungen bist, die du anbietest und die auch so agil ändern kannst, wenn du mal irgendwo angebordet hast. Ja?
Gut, das würde natürlich tatsächlich dagegen sprechen, dass es einen großen Flow-Bewegung Richtung Beamtenapparat, ich meine, wir reden ja auch nicht über nur Beamte, wir reden auch über öffentlichen Dienst und so weiter, ne, die großen Verwaltungen, dass es den gibt. Ich habe halt, um nochmal auf deinen Traum zurückzukommen, ja, ich habe halt immer die Sorge, dass die jungen Menschen, die sozusagen voller Energie aus dem Studium kommen, so wahnsinnig abgebremst werden und entschleunigt, wenn sie in diese Apparate kommen, weil sie müssen sich dort ja auch erstmal unten also ich halte das fast für einen Kampf gegen Windmühlen. Sozusagen, ich stelle mir halt auch mal diese verstaubte Amtsstube vor, wahrscheinlich ist das auch völlig falsches Klischee.
Nein, ist es nicht. Das ist es nicht. Ich habe meinen Personalausweis kürzlich beantragt und ich träume gerade immer noch davon, wie ich das digital mache. Oder ich will bald heiraten, noch besseres Beispiel. Also könnte ich jetzt 20 Minuten lang hier durchführen, wie kompliziert das ist dazu. Aber ich war in einer Amtsstube und ich muss sagen, es sieht leider genauso aus, wie es immer beschrieben wird.
Okay, ich möchte trotzdem ein bisschen an Bibis Vision glauben. Gleichwohl, ich ist schwierig. Also das wäre eine echte Aufgabe für die jungen Menschen, sozusagen die Amtsstube zu disruptieren.
Ja, und gleichzeitig, ihr merkt schon, ich bin unverbesserliche Optimistin.
Das ist auch gut so.
Haben natürlich auch viele Public Services erkannt, dass sie dem Zeitgeist nicht entgehen sollten im Kampf um Mitarbeitende und auch da große Transformationsprojekte aufgesetzt. Und nur ein Teil davon ist tatsächlich das Thema Digitalisierung. Das andere ist auch Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Arbeitsplätze. Ich kenne natürlich auch diese Amtsstuben, von denen ihr gerade sprecht. Mhm. Ja, ich würde da auch nicht gerne am Schalter sitzen wollen. Aber da tut sich auch gerade extrem viel und wird viel rein investiert. Und eine sehr vielversprechende Art der Transformation ist ja tatsächlich auch die, dass man es nicht top-down macht, sondern dass man der Grassroot-Bewegung nachgeht und sagt, okay, wo gibt's jetzt gute Ideen? Vielleicht irgendwie in einem Ort, wo der eine Ort von dem anderen Ort lernen kann, also dass man ein bisschen Best-in-Class-Ansätze anbringt. Das eignet sich sowieso für alle Veränderungsprozesse. Und Geheimrezept ist es eigentlich nicht mehr, aber extrem wichtig für alle, die Veränderungen nach vorne treiben wollen, ist go where the energy is. Ja? Wenn natürlich keine Passion dafür da ist, Dinge zu verändern, kannst du noch so viel anordnen, it's not gonna happen.
Jetzt kommen wir zum Service.
Jetzt kommen wir zum Service. Vielleicht der Übergang ist eine Frage, das ist noch nicht Full Service, aber da geht es schon so ein bisschen, geht schon ein bisschen in die Richtung. Ja. Die Frage, die ich mir stelle in der heutigen Zeit, und wir haben vorhin ganz viel von Loyalität gesprochen zum Arbeitgeber. Was sieht eigentlich gesund auf dem Lebenslauf aus, wie oft man seinen Job wechselt?
Das ist Service.
Also, es ist schon Service, aber es hat auch noch mit dem Loyalitätsthema von eben zu tun. Es gibt natürlich die beiden Extreme, 40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber. Ja. Da gibt es dann manchmal noch eine Urkunde vom Unternehmen. Und es gibt auch diejenigen, die alle halbe Jahr, jedes Jahr den Job wechseln. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, was ist eigentlich ein gesunder, ist es der Mittelweg oder ist es wirklich dieses häufige Hopping, um möglichst häufig Gehaltssprünge zu machen? Was ist dein Eindruck oder was ist deine Empfehlung?
Ja, das hat sich auch ein bisschen verändert im Laufe der Jahre. Früher hat man da ein bisschen konservativer drauf geachtet und gesagt, okay, also Jobhopping war schon was, worauf man sehr geachtet hat als potenzieller Arbeitgeber. Oder auch wir sagen übrigens Executive Search und nicht Headhunter zu den Mitarbeitenden, die in dem Bereich tätig sind.
Okay. Wir sagen Headhunter.
Okay, dann meinetwegen auch als Headhunter. Ja, du guckst natürlich ein bisschen kritisch drauf, warum jemand so oft den Job wechselt. Ja, und ja. Man muss natürlich auch immer die Hintergründe verstehen. Aber grundsätzlich ist es heute durchaus üblicher geworden, Arbeitgeber zu wechseln. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass viele einfach auch breiter interessiert sind. Ja? Die interessieren sich für unterschiedliche Branchen. Die sind vielleicht auch ein bisschen mobiler, weil sie nicht mehr alleine die Karriere bestimmen, sondern es da noch einen Partner oder eine Partnerin gibt, der man gerne folgt. Es ist auch durchaus okay, wenn man zwischendurch mal das berühmte, hatten wir vorhin gar nicht, ne? Das berühmte Sabbatical macht. Ah, also in Anführungsstrichen solche was man früher als Brüche bezeichnet hätte, Pausen im Lebenslauf, um Self-Awareness, sich um sich selbst zu kümmern.
Brüche, ja.
Das ist heute durchaus akzeptiert. Leute, die auch gerne mal in unterschiedlichen Branchen arbeiten oder in einer Funktion bleiben und dabei mal für den öffentlichen Dienst und für die Industrie, dann in Akademia oder im wissenschaftlichen Umfeld arbeiten. Viel davon ist akzeptiert. Wichtig ist immer, dass man es gut erklären kann und dass man bei sich selbst bleibt.
Also du würdest dich jetzt nicht auf eine bestimmte...
Nein.
Was heißt denn, bei sich selbst bleibt?
Naja, das, was dir wichtig ist im Leben, ja, dein Wertegerüst und deine grundsätzlichen Vorstellungen davon, was du in der Arbeit bewirken möchtest, sind wir wieder beim Thema Impact.
Okay, verstehe. So, jetzt kommen wir zum Hardcore-Service-Nutzwert. Bewerbungsgespräch.
Nee, eigentlich muss man noch einen vorher anfangen.
Echt?
Ja.
Anschreiben,
wie komme ich? Nee, Anschreiben gibt es ja, glaube ich.
Gibt es
ja
kaum noch. Gibt es ja kaum noch. Nando
ich vor fünf,
sein Anschreiben. Ja, Nando schreibt, lass mal sehen.
Anschreiben. Wenn Nando sein Anschreiben macht, stelle ich die
Frage. Ich war sehr gut in meinem Anschreiben schreiben.
Ja, sehr gut. Deswegen bist du auch seit 20 Jahren im gleichen Unternehmen. ich würde gerne die Frage stellen, wie komme ich denn eigentlich überhaupt in so eine Headhunter-Kartei oder eine Executive Search-Kartei? Also wie wirst du auf mich aufmerksam?
Okay, aber zum Thema Bewerbungsgespräch kommen wir auch noch, ne?
Ja.
Also,
aber das ist ja vorher.
Sozusagen. Ja. Also wir haben ja eine ganze Reihe von Marktbegleitern im Bereich Executive Search, die alle ein bisschen unterschiedlich arbeiten. Wie kommt man in so eine Kartei? Grundsätzlich gibt es zwei Wege, da den Eingang reinzufinden. Das eine ist, stellt euch vor, uns ruft jemand an und sagt, wir brauchen jetzt einen neuen Leiter CIO. Dann haben wir schon eine ganze Reihe von Profilen in unserer Datenbank aus vorherigen Suchen. Ja. Und gleichzeitig ist man natürlich dann immer neu unterwegs, um zu schauen, ja, wer hat sich vielleicht dann noch hinentwickelt oder sind diese Profile, idealerweise ja, aber sind sie wirklich noch alle aktuell? Also das ist so klassisch Weg 1, dass du dann quasi in deine Datenbank schaust und anfängst nochmal zu suchen, wer käme dafür noch alles in Frage. Und das zweite sind sogenannte Jobseeker, die sich auch bei vielen Headhunter oder Executive Search Firmen melden und sagen, ich bin gerade nicht so happy und könnt ihr mich in eure Kartei aufnehmen. Das ist für viele unserer Marktbegleiter erstmal nicht so attraktiv, weil dahinter nicht unbedingt eine Suche steht, wo man euch reinnehmen könnte. Mhm. Aber die, die es gewissenhaft und voller Leidenschaft machen, die würden natürlich auch zum Telefonhörer oder Handy greifen, um sich mit euch auszutauschen. Und wir machen das in aller Regelmäßigkeit auch.
Okay, das heißt entweder, aber der erste Fall, dann quasi ist man ja schon in eurer Datei, man kann sich quasi anbieten, seine Arbeitskraft und seine, aber ja, werdet ihr, kann man irgendwas tun, damit Headhunter
auf dich aufmerksam werden?
Ja, genau, dass man irgendwie, ich meine, da sind wir vielleicht jetzt auch bei LinkedIn.
Ja,
Ist doch beim Namen. Hast du ein schönes Profil, Nando?
Ah, das ist jetzt ein Wunderpunkt, muss ich gestehen. Das wurde in diesem Podcast auch schon öfter thematisiert. Aha. Es ist tatsächlich so, dass ich bin bei LinkedIn, dank eines Hörers tatsächlich, da ich das immer, also Holger, also mit dem ich hier dann meistens in den Samstagsfolgen sitze, macht sich sehr schon lustig drüber, der schwört auf LinkedIn, ist auch bei LinkedIn schon relativ erfolgreich unterwegs. Und ich hatte immer ein bisschen Probleme damit, beziehungsweise mir fehlt die Zeit, was natürlich nicht stimmt. Aber das
Nein, die Formulierung heißt, du nimmst dir nicht die Zeit.
Ich nehme mir nicht die Zeit bisher und deswegen hat tatsächlich ein treuer AAA-Hörer, ist einfach übernommen, mir schon mal ein Profil angelegt. Also ich bin bei LinkedIn, ja.
Toll.
Aber noch nicht so richtig aktiv.
Also muss der Hörer jetzt eigentlich zuhören, wie er dein Profil...
Ja, das wäre natürlich ein Wahnsinnsservice, aber das möchte ich nicht verlangen. Also ich bin nur so halb bei LinkedIn.
Also wie kann man auf sich aufmerksam machen? Natürlich spielt LinkedIn heutzutage eine extrem große Rolle. Und lieber Nando, ich hatte auch nicht immer so eine hohe Affinität dazu wie du. Und ich muss das auch erst lernen. Und ich robbe mich langsam daran. Und um mich herum habe ich ganz viele begnadete, talentierte, junge Mitarbeitende, die mir gut zureden. Und Social Media spielt einfach eine extrem wichtige Rolle. Elegant ist es natürlich, wenn über dich gesprochen wird, wenn du empfohlen wirst. Das heißt, klassisches Netzwerken, muss ja nicht nur über Social Media sein, ist schon wichtig. Und das Thema ist Self-Marketing auch. Es ist ja viel, ich sag mal, eleganter und es positioniert dich auch ganz anders, wenn du empfohlen wirst, als wenn du selber den Finger hebst und sagst, ich suche mir einen anderen Job. Ja.
Ja gut, okay, das muss man also irgendwie hinkriegen. Aber wenn wir bei LinkedIn sind, was sind dann, also die Fragen musst du jetzt stellen, Felix. Felix, sag ich schon, Buckets.
Danke. Ist es denn wichtig, dass ich poste zum Beispiel? Muss ich da Beiträge machen? Also das ist zum Beispiel auch meine Hemmschwelle. Ich versuche das in letzter Zeit ein bisschen mehr. Ich weiß ja zum Beispiel, dass der LinkedIn-Algorithmus Fotos von Personen sehr gut nimmt. Das heißt, ganz viele tendieren dazu, Selfies von sich oder Fotos von sich zu posten mit einem Text, der mit dem Foto eigentlich nichts zu tun hat. Aber weil sie wissen, dass der LinkedIn-Algorithmus besser funktioniert, das deswegen machen, das ist für mich irgendwie so eine Selbstdarstellung, die mir manchmal etwas zuwider ist. Aber muss ich vielleicht über diesen Schatten springen und brauche ich diese Posts oder reicht es, wenn ich ein gut gepflegtes Profil habe, wo mir ein paar Leute meine Fähigkeiten bestätigen?
Also lieber Moritz, Disclaimer, Disclaimer, Disclaimer. Ich bin keine LinkedIn-Expertin.
Okay.
Aber das, was ich dir sagen kann, ist, ab und zu wäre schon gut, du würdest was posten. Und das, was ich jetzt langsam lerne und was ich auch beobachten kann, ist, dass es gut ist, wenn du dir 2-3 Themen aussuchst, die dir wichtig sind, für die du wahrgenommen werden möchtest, um dazu zu posten. Dann sollte sich, glaube ich, jeder eine eigene Meinung zu 2 Dingen machen. Zum einen, was tut der privat auch kund und inwieweit möchte er mit Fotos von sich selbst arbeiten oder nicht. Und das ist für mich am Ende eine Frage des Stils. Ich glaube, da hängt viel dran, dass personalisierte Fotos extrem hohen Algorithmus auslösen. Ich kann euch nur sagen, ich war letztes Jahr, bin ich auch sehr, sehr froh und dankbar für, ich war im Sabbatical 3 Monate.
Oh, ein Bruch.
Bruch, Sabbatical, Bruch, nee, kein Bruch, ja, 3 Monate. Bruch. Ja. Und das war eine ganz wunderbare Erfahrung. Jedenfalls habe ich danach gedacht, okay, Bibi, jetzt ist aber mal ein schöner Post angesagt. Ja, weil es ist ja auch toll, dass man als Co-CEO tatsächlich sowas machen darf. Ja. Und habe einen Post geschrieben, wo unter anderem ein, wie ich finde, großartiges Foto vom Segelboot drauf ist.
Oh, ich liebe Segeln.
Siehst du, ich auch. Und dieser Post war natürlich mit Abstand das mega, mega erfolgreichste, was ich je auf LinkedIn gepostet habe.
Okay, pass auf. Mhm. Da habe ich jetzt eine Challenge.
Ja.
Wir haben ja ein Foto gemacht, oben auf der Dachterrasse.
Yes.
Und dieses Foto, wenn diese Folge rauskommt, laden wir bei LinkedIn hoch. Wir alle drei.
Wir alle drei.
Wir alle drei.
Machen wir.
Und wir sorgen dafür, dass der Post von Dr. Bibi Hahn mit dem Segelboot nicht mehr der erfolgreichste Post ist.
Oh.
Das versuchen wir mal. Also Dr. Bibi Hahn bei LinkedIn
bei mir
und Moritz Seifert und bei Nando Sommerfeld.
Das wird auf jeden Fall LinkedIn. Das erfolgreichste
Und wir machen es auch noch auf Instagram, auf alle Plattformen. Also das ist jetzt die Challenge, die wir annehmen.
Ja,
wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Wir haben nämlich noch ein paar Fragen. Wir sind ja immer noch nicht beim Bewerbungsgespräch richtig angekommen.
Stimmt.
Da müssen wir jetzt hinsteuern. Nando, was für Fragen hast du denn zum Bewerbungsgespräch?
Ich möchte einfach wissen, was die Expertin uns hier rät, was Goes und No-Goes, also ne, wie punkte ich und was sollte ich, Stichwort, was sagt Holger mal an der Stelle, Goldkettchen, was sollte ich vermeiden? Oder ist das sozusagen so individuell, dass es heutzutage schon wieder funktionieren könnte? Ah, ist ja interessant, Goldkettchen trägt ja kaum noch jemand.
Also als erstes möchte ich mal zum Thema Bewerbergespräch sagen, dass das Bewerbergespräch heute vor allem andersrum läuft. Hm. Weil Thema Arbeiterlosigkeit müssen sich die Unternehmen um dich als Bewerber kümmern.
Okay.
Und das haben interessanterweise noch nicht alle Rekrutierungsabteilungen oder Talent Acquisition Units, wie sie heute heißen, verstanden. Häufig ist es auch so, dass dann so ein Nando reinkommt und erstmal das Unternehmen bombardiert mit einer ganzen Reihe von Fragen zu, wie vorhin, ne?
Ja.
Benefits, Homeoffice, etc. etc.
ESG-Strategie,
all das, ja. Und du bleibst dann nur als Bewerber, wenn du denkst, ja, okay, kann ich mir einigermaßen vorstellen. Und dann ist die andere Seite dran, dich zu interviewen.
Okay.
Das hat sich also extrem gewandelt. Das heißt das, dass du dir alles leisten kannst? Ja, in Anführungsstrichen, Natürlich nicht. Also es gibt so ein paar klassische Empfehlungen. Es wäre schon gut, wenn du den Laden gut kennst, bei dem du dich bewirbst. Ja? Das ist das Erste, was so ein bisschen abgeklopft wird. Dann solltest du schon dezidierte Vorstellungen davon haben, was dein Beitrag sein könnte. Und vielleicht auch ein bisschen was erzählen von deinem Verständnis von einem Organisationsklima, in dem du gerne arbeitest, etc.
Was vermittelt sich denn eigentlich gerade am besten? Also was ist sozusagen, wo du sagst, das ist der perfekte Mix aus Fähigkeiten, die finden reißenden Absatz, um das jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen, ja, ich weiß wahrscheinlich ganz viele, weil eben die Nachfrage größer ist als das Angebot, aber wo du sagst, du auch perspektivisch, das ist ein Beruf, der hat eine goldene Zukunft.
In derer gibt es eine ganze Reihe. Wenn wir jetzt mal tatsächlich über alle Branchen gehen, geht es viel in Richtung wieder, was wird die Welt verändern, was wird die Welt transformieren. Es gibt viele neue Berufsbilder im Bereich erneuerbare Energien, es gibt viele im Bereich Medizintechnik, viele im Bereich Umwelttechnik, wo es ja auch eine ganze Reihe von neuen Studiengängen gibt. Wenn du das Ganze dann noch garnierst mit einer agilen, offenen Lernattitüde und international unterwegs warst und eigentlich auch gerne im Team arbeitest, dann bist du perfekt aufgestellt.
Ja, wer arbeitet denn nicht gerne im Team? Das sagt doch jeder, dass er gerne im Team arbeitet, oder?
Nö, es gibt auch schon Eigenbrötler, die da nicht so ein Riesenfan von sind. Die sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust, hier so Low-Performer mitzuschleppen. Da möchte ich lieber für mich selbst und meine eigene Leistung stehen.
Aber das sagt doch, das sagen Menschen?
Also Leute, die extrem eine spitze Expertise haben, ja, gut, für okay. Diese auch völlig opportun zu sagen, ja, ich arbeite lieber für mich alleine. Und grundsätzlicher Tipp für jedes Gespräch, wenn man schauen muss, ist das eine gute Win-Win-Situation für den Bewerber und fürs Unternehmen, ist tatsächlich, glaube ich, ehrlich und offen zu bleiben. Ich sage extra nicht authentisch.
Ich habe dir ja vorhin zugehört. Ich weiß, dass es das eigentlich nicht mehr gibt. Es gibt ja keine Schwächen mehr, sondern nur noch Entwicklungsfelder, yes. War es, glaube ich. Mhm. Wenn mich jetzt ich nenne es jetzt einfach Boomer-Chef, aber fragt, Herr Seifert, was sind denn Ihre größten Schwächen? Was ist denn daraufhin eine gute Antwort? Weil früher habe ich immer gedacht, ja, ich bin ungeduldig.
Aber das
ich habe
aber gelernt,
dass das ist die schlechteste Antwort, genau. Die man geben kann, weil das jeder von sich irgendwie behauptet und auch ein bisschen ausgelutscht ist. Aber was ist denn eine gute Antwort?
Ja, du fängst ja auf jeden Fall schon mal an, das kann ich ja jetzt auch schon mal sagen. Also es gibt dann noch ein oder zwei Entwicklungsfelder. Ne? So, da, würde ich jetzt schon mal anfangen, habe ich schon mal mitgenommen. So, und jetzt kommst du, Bibi. Was wären denn so ein, zwei gute Entwicklungsfelder?
Ganz ehrlich, ich wär da... auch wieder honest. Ja? Du weißt ja wahrscheinlich, was das ist. Also ich persönlich wüsste da sofort, was ich antworte. Sage ich jetzt aber nicht, verrate ich nicht.
Ja, okay.
Also am besten ehrlich sein, weil es gibt bestimmt Dinge, die du dir vorgenommen hast. Also der eine ist nicht so gern auf Social Media unterwegs, der andere ist nicht so ein Detailfreund, der nächste sagt, ich habe ein Thema damit, auf der Bühne zu stehen, das gefällt mir nicht. Also da gibt es ja...
aber das ist doch schlecht. Wir reden doch jetzt über Führungskräfte, die ihr klassischerweise vermittelt oder genau für die Klienten organisiert, sucht. Da will man doch irgendwie nicht, also das...
Nee, Nando, weißt du, was schlecht ist? Na? Wenn einer sagt, ich kann das alles.
Ja, so wird man es natürlich auch nicht sagen. Das ist ja schon wieder eine Schwäche, ne? aber jetzt zu sagen, also ich würde jetzt nicht sofort sagen, also bei LinkedIn bin ich jetzt noch nicht ganz so fit.
Naja gut, dann guckt er auf dein LinkedIn-Profil und sieht.
Dann musst du verpacken, ja? Du würdest gerade anfangen, würdest dich total darauf freuen, jetzt irgendwie dich noch weiterentwickeln zu dürfen im Bereich Social-Media-Kommunikation und schon ist es wieder geländegängig.
Warte, das schreibe ich mir mal mit auf.
ich hätte noch die Frage fürs Bewerbungsgespräch. Gehalt. Ist es klüger, oder kann man das eigentlich beeinflussen, selber eine Gehaltsvorstellung zu geben oder die Gehaltsvorstellung sagen, entgegenzunehmen vom Arbeitgeber? Also gibt es da irgendwie eine Taktik oder...
Tricky question!
Ja. Aha, gute Frage. Also bitte. Da brauchen wir jetzt die Antwort.
Ja.
Die packen wir auch direkt in den Titel vom Podcast.
Ja. Oh Gott. Die typische Beraterantwort wäre jetzt natürlich, es kommt drauf an.
Also du bist ja aber keine typische Beraterin.
Nee.
Du bist ja Chief Empowerment.
Yes. Ja, ja, ich möchte ja auch den einen oder anderen hilfreichen Tipp hier mitgeben dürfen. Also genau, wie ich vorhin empfohlen habe, dass es gut wäre, man würde das Unternehmen, bei dem Mann/Frau sich bewirbt, gut kennen. Genauso gut ist es, vorher sich mal schlau gemacht zu haben, was ungefähr der Price Tag, der Marktpreis für diesen Job ist. Und dann ist man natürlich auch schon wieder besser vorbereitet und muss jetzt irgendwie nicht nervös werden und Angst haben vor der Frage. Es gibt beides. Ist auch ein bisschen so eine Stilfrage. Ja, die einen sagen, nee, bitte, ich kenne ja ungefähr die Marktgehälter und ich kann mir auch vorstellen, was der Job wert ist. Aber sie haben ja bestimmt noch ihre interne Gehaltspolitik. Da möchte ich natürlich auch keinen Unfrieden mit meinen Forderungen stiften. Das wäre eine ziemlich elegante Antwort. Und wenn ansonsten jemand sagt, ja, aber jetzt mal ehrlich, Moritz, ja, was willst du denn jetzt hier verdienen? Dann würde ich immer versuchen, eine Range zu nennen und gleichzeitig auch sagen, dass man bereit dafür ist, weil man ja weiß und in sein eigenes Können vertraut, einen relativ hohen Anteil davon variabel zu gestalten.
Das ist immer sehr gut.
Secret.
Ja, sehr gut. Variabel ist gut. Aber vielleicht, wenn ich den Marktpreis für mich rausgefunden habe, ist es dann klug, eventuell noch so ein bisschen höher zu gehen? Taktisch hätte ich immer in meinen Gehaltsverhandlungen, ich habe immer gesagt, ich habe ein bisschen höher gemacht, weil man dann natürlich noch runtergehen kann und dem anderen das Gefühl auch gibt, er hätte noch was rausgeholt für sich, oder ist das gefährlich?
Wie gesagt, das ist dann auch wieder ein bisschen Stilfrage. Ja. Ich kenne auch eine ganze Reihe von Leuten, die dann gesagt haben, Bibi, dann haben die mich nach dem Gehalt gefragt. Da habe ich denen gesagt, XY 100.000 und dann haben die mich nie wieder angerufen. Sowas kann natürlich auch passieren. Und deswegen ist man besser gut vorbereitet und ich glaube, man kann da auch relativ charmant mitspielen.
Okay.
Gut, also ich finde die Gehaltsfrage und die Antwort ist der perfekte Schluss. Das ist, oder hast du noch irgendwas, Bibi, wo du sagst...
Ganz viel, aber vielleicht beim nächsten Podcast.
Ja, komm wieder. Also mir hat das super sehr viel Spaß gemacht. Komm unbedingt wieder. Dann sagen wir vielen Dank für deinen Besuch, Bibi. Und bis bald.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, vielen Dank, es war toll. Danke.
Ciao.
Ja, also ich muss sagen, ich bin echter Bibi-Fan. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Gerade die Lifehacks. Also ich sag mal, Nando, wir können natürlich noch den nächsten Wettbewerb starten und sagen, wer schafft es zuerst in ihre Kartei? Wobei wir uns natürlich bei Welt sehr, sehr wohlfühlen. Aber wer weiß, man braucht immer einen Plan B. Ein bisschen ärgere ich mich, dass wir die Gender-Frage nicht geklärt haben. Aber das bedeutet dann wohl, dass Bibi nochmal zu uns zurückkommt.
Ich glaube, dass sie das geschickt umschifft haben und dann...
Ja, aber das wäre ja umso mehr ein Grund, dass sie nochmal wiederkommt, dass wir sie auf diese Frage noch festnageln. Ich sag mal, wenn die nächste Rotation bei den DAX-CEOs anstehen sollte, dann greifen wir zum Hörer und holen Bibi nochmal zu uns in den Podcast.
Ja, das stimmt. Du, eine Sache muss ich ja zwischen uns beiden steht ja noch was. Ne? Ich weiß ja, und das haben wir ja in diesem Gespräch, ging es ja auch um das Thema Homeoffice, ich weiß ja, dass du ganz anders tickst in Sachen Homeoffice als ich. Und zwar überraschend anders. Ich bin ja der etwas ältere und erfahrene und vermeintlich konservativere Typ, aber ich bin ja ein großer Anhänger des Homeoffice in guter Dosierung, du ja nicht, ne?
Nee, ich bin kein großer Fan vom Homeoffice. Ich glaube, ganz grundsätzlich kann man zum Homeoffice sagen, ich gönne es jedem, der zu Hause arbeitet. Wenn ich nur so an die Gesamtheit denke, glaube ich, dass es uns nicht besonders hilft. Homeoffice hat, glaube ich, das oder verstärkt den Trend, dass gute Leute effektiver arbeiten und schlechte Leute noch schlechter arbeiten. Aber das ist für mich am Ende gar nicht der ausschlaggebende Grund, warum ich gegen das Homeoffice bin.
Sondern?
Ja, für mich ist der Hauptgrund, der dagegen spricht, dass die Kreativität natürlich total verloren geht. Also dieses Zusammensein, der weltberühmte im Journalismus Küchenzuruf, den gibt's ja wirklich. Wenn man an der Kaffeemaschine steht und ein bisschen rumblödelt, dann kommt man auf gute Ideen. Und das ist für mich eigentlich der aller wichtigste Grund. Für junge Kollegen ist das wirklich ein Problem, wenn die älteren, deutlich erfahrener Kollegen nicht da sind und man sich von denen nichts mehr abschauen kann. Ich kann nur sagen, es ist ja noch nicht so lange her, da war ich junger Volontär und war immer froh, wenn erfahrene Redakteure da waren, bei denen man sich ein bisschen was abschauen konnte, mit denen man reden konnte. Ich glaube, das ist etwas, das wir nicht unterschätzen dürfen. Und das ist am Ende übrigens auch einer der Ansätze, wo ich finde, wo man ansetzen kann, um die Gen Z stärker einzubinden, indem man mit ihr redet, mit ihr spricht. Und dadurch vielleicht sie auch wieder ein bisschen mehr zu Leistung antreibt.
Grundsätzlich sehe ich das gar nicht so viel anders. Ich sage halt nur, dass dieser Zwang zum Homeoffice oder der sozusagen das Drängen auf eine feste Quote aus meiner Sicht nicht besonders sinnvoll ist, weil diese Flexibilität, die man da gewonnen hat und die viele auch zu schätzen gewusst haben und auch man kann teilweise auch effizienter arbeiten. Ich glaube, der richtige Mix macht es. Also ich glaube schon, dass es nicht sinnvoll ist, den größten Teil der Zeit im Homeoffice zu sein, aber die Option zu haben und auch Selbstverantwortung zu übernehmen, hat sich schon gezeigt, auch dass das gut funktioniert. Und wir haben ja auch gehört von Bibi, gerade die junge Generation auch weiß das zu schätzen, dass sie diese Flexibilität zumindest angeboten bekommt. Und wie gesagt, wenn sie den Wert, gerade was du gesagt hast, den Wert des Vorortarbeitens mit den auch erfahrenen Kollegen zu schätzen weiß und zu schätzen lernt, dann werden sie auch kommen. Und dann werden sie auch die größte Teil im Büro sein. Ich glaube einfach, dieser Zwang, ins Büro zu kommen, das ist nicht besonders klug. Ihr werdet zu nichts hier gezwungen, das ist klar. Wir können euch nur was raten. Und wir raten euch, diesen Podcast hier zu abonnieren, über diesen Podcast zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
Genau, und alle Welt Go zu nutzen. Holger hat es diese Woche schon zweimal sogar vorgestellt. Ich preise es auch nochmal an. Welt hat jetzt einen neuen Chatbot, einen digitalen Assistenten, mit dem man arbeiten kann. go.welt.de oder auf der Website von Welt findet ihr ihn. Probiert es aus. Wir haben auch eine kleine Umfrage, wie ihr das findet. Also wir freuen uns über Feedback. Und hier geht's am Montag weiter mit dir, Nando, und mit Daniel. Und das hört ihr dann ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.